wunderbare Beziehung zum Heiligen Geist. All das ist das wahre Christsein, dass wir Gott erleben, dass wir von ihm wirklich berührt werden und verändert werden und freigesetzt werden, dass er sein Werk in uns tut. Wie viele meinen, Christsein ist, wir rennen los und wir tun was für den Herrn. Christsein beginnt damit, dass wir zu ihm kommen und ihm erlauben, in uns etwas zu tun. Er muss sein Werk in uns tun und dann werden wir verändert. Und dann kann er mit uns und durch uns wirken. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Gott will, dass wir ihn erleben, nicht nur irgendwie an ihn glauben und die Hoffnung haben, später in der Ewigkeit, dann sind wir vor ihm und dann erleben wir ihn und dann ist alles gut und dann beginnt die ewige Glückseligkeit. Nein, wir sind gerufen zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft, zu einer Liebesbeziehung mit Gott, wo wir hier schon jetzt seine Liebe erleben. Weil seine Liebe macht uns heil. Seine Liebe nimmt den Schmerz. Seine Liebe nimmt die Lasten. Seine Liebe macht einfach alles gut. Gott will, dass wir ihn erleben. Und wir leben leider in einer religiösen Kultur, die jede Erfahrung, jede emotionale Erfahrung mit Gott hochgradig verdächtig sieht. In anderen Kulturen ist das längst nicht so, aber in unserer deutschen Kultur ist das ein Riesenproblem und sofort hat man Angst vor dem Schwarmgeist und hat Angst, jetzt irgendwie unrealistisch zu werden. Dabei ist die Bibel voll von Beschreibungen, wo Menschen Gott wirklich erleben und emotional wirklich von ihm berührt werden und seine Gegenwart spüren. Gott will, dass wir seine Gegenwart spüren, weil eine enorme Kraft in seiner Gegenwart ist, die uns bewahrt, die uns schützt, die uns standhaft macht gegen die Angriffe des Feindes. Gott will, dass wir ihn erleben. Er will nicht, dass wir Gefühle hinterherrennen, bitte. Er will, dass wir ihn suchen, aber wenn wir ihn auf die Art und Weise suchen, wie die Bibel sagt, dass man ihn suchen soll, dann werden wir ihn finden und dann werden wir ihn erleben und dann werden wir auch in unserem Innern einfach berührt werden. Man kann nicht voller Bitterkeit, voller Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung bleiben, während man Gott berührt. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, weil Gott ist Leben. Gott ist das Leben und ihn zu berühren heißt Leben zu empfangen, Hoffnung zu empfangen, neue Perspektive zu empfangen, neuen Glauben zu empfangen. Hey, ich kann mich verändern, ich kann rauskommen aus meinen alten Mustern, in denen ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten immer mich bewege. Ich kann da rauskommen, weil Gott in mir jetzt wirkt und weil Gott nicht begrenzt ist. Seine Kraft kommt nicht von dieser Welt, seine Kraft kommt aus einer anderen Welt. Und er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Ob das Depression ist oder Selbstablehnung, Selbsthass, Selbstzerstörung oder was immer es sein mag, seine Kraft ist da und die Werke der Finsternis werden zerstört. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Jesus will, dass es uns gut geht. Bitte, das ist kein Wohlstandsevangelium, kein Wohlfühlevangelium. Das ist, was Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt nicht vegetieren, ihr sollt leben. Er will, dass es uns gut geht. Aber wir suchen nicht, dass es uns gut geht, wir suchen sein Wohlgefallen, wir suchen seine Gegenwart. Und da kriegt alles seinen richtigen Platz. So bitte missverstehe diese Dinge nicht. Es geht nicht um schöne Gefühle, nach denen wir uns ausstrecken und die wir suchen. Es geht darum, ein Leben zu führen zu seinem Wohlgefallen. Aber wir sind seine Zeugen und wir sind Repräsentanten seiner Erlösung. Wenn das auch in unserem Leben sichtbar wird, wenn wir immer noch geknickt sind und zerbrochen sind und kaputt sind und voller Traurigkeit sind und voller Minderwertigkeit sind, wie können wir da glaubhaft eine Erlösung verkündigen oder Menschen nahebringen, wenn wir selber nicht irgendwie Anzeichen zeigen in unserem Leben? Hey, da ist etwas gut geworden, da ist Heilung, da ist Wiederherstellung, da ist Erneuerung, da ist Leben. So, die Bibel redet in vielen, vielen, vielen Passagen davon, dass man Gott erleben kann, fühlen kann. Und das brauchen wir. Und das ist nicht, wir sehen uns nach Erfahrungen. Gott sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Gott sehnt sich danach. Er will, dass wir seine Liebe wirklich buchstäblich erleben. So viele Gläubige habe überhaupt kein Problem zu glauben an die Liebe Gottes, aber wenn du sie fragst, hast du dich schon mal wirklich erlebt? Dann wirst du sagen, nein. Weil sie nicht wissen, wie man da rankommt. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das tun, was die Bibel sagt, Paulus sagt, habt Gemeinschaft, ihr alle sollt Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Dann kommen wir hinein in diesen Strom der Liebe, die aus dem Herzen Gottes fließt zu jedem seiner Kinder. Das ist ein Strom von Güte, von Freundlichkeit, von Ermutigung, von Annahme, von Bejahung aus dem Herzen Gottes. Und das fließt zu allen seinen Kindern. Aber leider manche haben das noch nicht verstanden und haben noch nicht sich danach ausgestreckt. Ich will empfangsfähig werden für den Heiligen Geist. Ich will lernen, diese Ströme zu empfangen. Die Ströme fließen. Und viele, die erleben sie nicht und sie denken, das liegt daran, dass überhaupt keine Ströme da sind. Doch, die Ströme fließen. Aber wir müssen auf Empfang schalten. Wir müssen in dieser Hingabe, in dieser Auslieferung und Unterordnung unter diesen wunderbaren Heiligen Geist leben. Er ist der, der uns alles holt aus Gott und uns mitteilt. Es ist durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes wird erfahren durch den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes, sagt Paulus, er bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie macht er das? Ist das so ein technisches, amtliches Verfahren? Er holt da ein Papier hervor und lässt uns das Papier nochmal lesen. Und das ist ein amtliches Dokument, abgestempelt mit himmlischem Stempel, wir sind Kinder Gottes. Nein, er redet in uns und sagt, ja, du bist mein geliebtes Kind, ich bin für dich, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich tröste dich, ich bin deine Kraft, hab keine Angst. Er redet in unserem Herzen. Er redet und sagt, ja, bei mir nicht, dann lass ihn reden, dann erlaube ihm endlich mal zu reden. Öffne dein Herz und empfange diese Worte der Ermutigung aus dem Herzen des Vaters. Der Heilige Geist bringt uns in diese Sicherheit. Ja? Und das ist nicht ein technisches Ding, sondern das ist etwas sehr, sehr Persönliches, etwas sehr Tiefes und Lebendiges. Und das brauchen wir immer wieder, nicht einmal. So wie die Frau nicht braucht beim Standesamt, haben wir ja gesagt, das ist abgestempelt. Und 20 Jahre später sagt, ja, liebst du mich? Und der Schatz, geh hin, hol das Dokument, lies es durch. Du weißt ja Bescheid, hat sich seitdem nichts geändert. Das ist doch nicht so. Das muss immer wieder neu ausgedrückt werden und immer wieder neu bestätigt werden. Und so ist es auch. Gott hat kein Problem mit dir. Gott, zeig mir deine Liebe. Zeig mir, wie du denkst über mich, wie du fühlst über mich. Aber dann such nicht in dein Gefühl, dann geh in das Wort. Weil alles, was Gott dir tut, kommt durch Glauben an das Wort. Alle Segnungen von Gott, alle Begegnungen, alle Veränderungen, alles kommt durch Glauben. Nur durch Glauben ist es möglich, Gott zu gefallen. Und Glaube kommt aus dem Wort, nirgendwo anders her. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Da ist eine Kraft in dem Wort Gottes, dein Herz mit Gewissheit zu erfüllen. Alles, was du tun sollst, ist mit dem Heiligen Geist dich dem Wort zu öffnen und dein Herz wird anfangen zu glauben. Und das Licht wird scheinen und du wirst Erfahrungen machen. Halleluja. So bleib einfach dran und nimm das Wort Gottes. Ja, und verstehe einfach, Gott ist wirklich dir nah. Er kennt dich. Er kennt nicht nur alle Leute, er kennt auch dich und er ist nah. Und er weiß mehr, als wir manchmal selber wissen. Wir sind geschaffen mit bestimmten Bedürfnissen. Er hat uns so gemacht, dass wir Bedürfnisse haben. Und wir sind so, dass diese Bedürfnisse nur in dieser Liebesbeziehung mit ihm erfüllt werden können. Und viele wissen das nicht. Und sie suchen irgendwo ihre Bedürfnisse zu befriedigen, in Ansehen, Ehre, Anerkennung, Position, Macht, Besitz oder in irgendwelchen fragwürdigen, zerstörerischen, weltlichen Vergnügungen. Sie versuchen diese Leere in sich auszufüllen. Aber nur Gott kann ohne Nebenwirkungen dieses Bedürfnis füllen. Nur Gott kann das. Alles andere wird zerstörerische Nebenwirkungen haben. Und wenn man nicht aufpasst, man kann sogar mitten in der Gemeinde mit einer scheinbar dienstfertigen Haltung, mit einer Bereitschaft, hey, ich diene hier und ich helfe hier. Sogar auf diese Art und Weise könnte man sich und den Herrn und andere betrügen. Und man benutzt Dienst und Position und Platz der Verantwortung, um sich das Gefühl zu verschaffen, ich bin wertvoll und ich bin wichtig. Aber dieses Verlangen oder dieses Bedürfnis, sich wichtig zu fühlen, wertvoll zu fühlen, kann nicht durch Dienst kommen. Das kann nicht kommen. Und es gibt viel, viel Zerstörung in Gemeinden, weil Dienst auf einer falschen Grundlage ist und weil es eigentlich eine ganz raffinierte, religiös getarnte Form der Habgier ist, der Habsucht, wo man im Namen des Dienstes versucht zu holen und zu nehmen. Ich habe aus nächster Nähe einen sehr begabten, sehr gesalbten Anbetungsleiter gesehen, den Gott innerhalb von kurzer Zeit erhoben hat und den Gott vorbereitet hat, wirklich eine herausragende Stellung im ganzen Land einzunehmen. Aber er konnte mit der Ehre, die ihm entgegenkam, mit der Anerkennung, wegen der Salbung auf seiner Lieder, er konnte damit nicht umgehen und er hat es für sich genommen. Und er ist heftig abgestürzt und konnte nie wieder diesen Platz einnehmen, den Gott für ihn vorgesehen hat. Ihr Lieben, wir leben von Gott und aus Gott und nicht aus Dienst, nicht aus der Anerkennung von Menschen, nicht aus dem Lob von Menschen. Wir sind nicht Abhängige, die herumlaufen mit einem Klingelbeutel. Hast du nicht ein bisschen Anerkennung für mich? Ja, so wie früher die Heilsarbeit mit den Klapperbüchsen auf den Straßen stand. Was für ein erbärmliches Bild, als wenn Gott ein Bettelknabe ist und er braucht das Geld der Heiden, um seine Mission zu erfüllen. Was für eine schwachsinnige Idee, Menschen, die Gottes Diener sein wollen, auf die Straße zu schicken mit einer Klapperkiste und die Leute um ein paar Groschen anflehen, damit Gott sein Werk tun kann. Was für ein Missverständnis, was für eine groteske Situation. Und manche laufen herum und sagen, bitte ein bisschen Almosen, ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Liebe, ein bisschen Wertschätzung. Ihr Lieben, niemals kann die Anerkennung von Menschen, und wenn sie von morgens bis abends nur auf dich runterprasseln würde, dich erfüllen und dich wirklich zufriedenstellen. Das Loch ist zu groß. Nur Gott kann das füllen. Und er ruft uns zu einer Beziehung zu ihm, wo wir nicht nur für ihn da sind und ihm dienen und Opfer bringen wollen, sondern zuallererst, wo er unser Gott ist, wo er uns ausfüllt, wo er uns alles ist, wo wir alles, was wir brauchen, in ihm finden. Nicht in dem, was wir für ihn tun, in ihm. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wirklicher Dienst kommt aus dieser Erfüllung, aus dieser Sättigung, aus dieser Beziehung mit ihm, wo wir über die Maßen beschenkt werden und dann der Überfluss einfach weitergeht an die anderen. Das ist wirklicher Dienst, wo wir frei sind. Wenn wir suchen von Menschen, sind wir nicht frei. Und wir werden Menschen gefällig werden, wir werden ihnen zum Munde reden, wir werden Kompromisse machen, wir werden nicht das ganze Wort des Herrn verkündigen, weil wir wollen ja ihre Anerkennung. Aber wir müssen manchmal als Boten Gottes Dinge sagen, die unangenehm sind, wo Menschen sich auf den Zeh getreten fühlen oder auf den Schlips getreten. Wir müssen das. Das gehört dazu. Aber wenn wir ihre Anerkennung haben wollen, dann werden wir das weglassen. Und dann werden wir das Evangelium deformieren und werden daraus etwas machen, was Fluch bringt statt Segen bringt. So ist es so notwendig, nicht nur für unser Leben, auch für den Dienst, dass wir wirklich aus dieser Quelle leben und dass wir Gott kennen als den, der uns alles gibt. Und das Wort Gottes beschreibt diese Dinge und die sind aufgeschrieben für uns, dass unser Glaube geweckt wird und dass wir sagen, hey, wenn David das hatte, dann kann ich das auch haben. Weil genauso ein schwacher Mensch und ein sündiger Mensch wie David bin ich auch. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn David solche Erfahrungen mit Gott gehabt hat, dann kann ich die auch haben und ich suche die. Und ich strecke mich danach aus und ich tue das, was die Schrift sagt, was man tun soll. Das ist nicht viel. Es ist nicht viel, es ist eine Kleinigkeit. Aber sie mit Glauben immer und immer und immer wieder zu tun und nicht nachzulassen. Und in diesem Gott suchen, hat Gott bewusst Dürrezeiten eingeplant. Es gibt Tage, es gibt Wochen, manchmal sogar Monate, wo Gott irgendwie total weit weg scheint. Und das sind wunderbare Gelegenheiten, ihm zu beweisen, wir suchen nicht Gefühle, wir suchen Gehorsam, wir suchen ihn, wir suchen Hingabe. So, das sind wunderbare Gelegenheiten. Ja? Und wir sind so dumm manchmal und fallen immer wieder auf den Teufel rein. Und er sagt uns, das ist, weil du vollkommen daneben bist, weil du nicht im Willen Gottes bist, weil du gesündigt hast. Du hast ganz schwer gesündigt und Gott hat sich von dir zurückgezogen. Hallo, wenn du schwer gesündigt hast und du hast ein Herz für Gott, der Heilige Geist wird dich augenblicklich überführen und dir zeigen, wo Dinge verkehrt sind. Und wir vertrauen ihm, dass er uns leitet. Und er hat mehr Interesse daran, dass wir näher an das Herz Gottes kommen, als wir selber. Er passt auf uns auf, nicht wir auf uns. Er passt auf uns auf in erster Linie. Und dann mit ihm zusammen können wir auch unser Herz bewahren. Aber es beginnt alles mit ihm. So, lass uns einmal einige solche Dinge anschauen hier. Psalm 36, Vers 7. Wie köstlich ist deine Güte, oh Gott. Und Menschenkinder nehmen Zuflucht unter zu deiner Flügelschatten. Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses. Und mit dem Strom deiner Wonnen wirst du sie tränken. Ein Strom der Wonne fließt aus dem Herzen Gottes. Und damit werden seine Kinder getränkt. Das ist, was die Bibel sagt. Und bitte jetzt sag ich, ja, bei mir ist aber kein Strom. Dann weißt du, wo das Problem ist. Nicht beim Absender, sondern beim Empfänger. Und sagt Gott, gib mir ein offenes Herz, gib mir ein hingegebenes Herz, gib mir ein gläubiges Herz, hilf du mir zu empfangen, lehre mich zu trinken, ein Strom der Wonne fließt. Wir hatten schon die Schriftstelle, Jesus sagt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Soll nicht einfach nur an Jesus glauben, er soll die Quelle sein, aus der alles kommt, aus der wir gestillt werden. Unser Durst und unser Hunger gestillt wird. Da ist dieses Bedürfnis nach Wertschätzung. Jeder hat dieses Bedürfnis. Und nur Gott kann es füllen. Und es ist ein Irrweg zu denken, wir müssen etwas tun, um andere dahin zu bringen, uns wertzuschätzen. Das ist Religion. Aber christlicher Glaube ist, ich erkenne, für den Vater bin ich überaus kostbar. Ich weiß nicht wieso und ich kann mir das nicht erklären, aber ich weiß, dass es so ist. Und das ist aus seinem Herzen. Das hat nichts mit mir zu tun, mit meinen Bemühungen, mit meinen Anstrengungen. Es hat nur etwas zu tun, mit wie sein Herz ist. Er hat das Herz eines Vaters. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ob Vater oder Mutter, als du zum ersten Mal dein Baby auf den Arm gehabt hast. Dein Herz geht aus zu diesem Babychen. Es hat nichts gemacht. Es hat nichts gemacht. Es hat nichts verdient. Es hat nichts gemacht. Einfach nur, es ist dein Kind und dein Innerstes ist ausgefüllt und entströmt diesem Kind entgegen. Das ist Gott. Du hast nichts gemacht. Du hast nichts verdient. Du verdienst auch nichts. Versuch nicht, was zu verdienen. Weil du nichts verdienst, ist es verboten zu versuchen, sich was zu verdienen. Das macht keinen Sinn. Das ist die Gnade da. Gnade heißt unverdientes Geschenk. Unverdientes Geschenk. Und da darf man auch nicht versuchen, das nachträglich irgendwie ein bisschen zu verdienen. Da gibt es nichts zu verdienen. Es ist Gnade pur. Und das kommt aus dem Herzen Gottes. Und er möchte, dass wir von diesem Strom trinken und dass wir gesättigt werden. Das heißt irgendwo in Jesaja, mit Strömen in der Wüste tränkt er sein Volk. Das ist ein Strom der Liebe. Dieses Wort hier im Psalm 36 habe ich gelesen. Strom der Wonne. Weißt du, was das bedeutet? Es ist dasselbe hebräische Wort, das Sarah benutzt, als sie hört, sie soll noch einmal in ihren Tagen ein Baby bekommen. Und dann sagt sie, sollte ich noch mal der Liebeslust frönen. Das ist, was sie sagt. Und dieses Wort Liebeslust, das benutzt Gott hier, um seine Liebe zu uns auszudrücken. Bitte, in keiner Weise will ich auch nur andeuten, dass unsere Beziehung mit Gott irgendeine sexuelle Komponente hätte. In keiner Silbe will ich das andeuten, weil das ist nicht der Fall. Aber es ist diese Intensität, es ist dieses Verlangen. Gott hat Verlangen nach mir. Und das ist vielleicht eines der schwersten Dinge, die du jemals in deinem Leben glauben kannst. Und du musst hart daran arbeiten, das zu glauben. So, da ist die Arbeit, da ist die Investition, die du bringen musst. Du musst dein Herz bringen, du musst dein Herz füllen mit dem Wort Gottes. Du musst dein Herz ausrichten auf Gott und diese Wahrheit ergreifen und sagen, Gott, das glaube ich und das will ich glauben und ich habe ein Recht, das zu erfahren und ich werde das erfahren. Und du hängst dich da rein und mir ist egal, wie viele Jahre du das machen musst, du wirst sehen, dein Herz wird empfänglich werden. Egal, wie sehr dein Herz durch die Sünde sich verhärtet hat, es wird empfänglich werden. Es ist wie ein harter Boden, ja, der total ausgedörrt ist. Und wenn dann der Regen draufprasselt, was passiert? Der Boden kann das Wasser gar nicht aufnehmen. Der ist so hart, der kann das Wasser nicht aufnehmen. Ja. Aber der sanfte Regen fällt und fällt und fällt und fällt und im Laufe der Zeit wird dieser Boden aufgeweicht. Es braucht nicht einen Sturzbach vom Himmel, es braucht permanente Berieselung. Permanente, sanfte Berieselung. Und das macht den Boden empfangsfähig und offen. Und dann ist er imstande, das aufzusaugen, um fruchtbar zu werden. Und das geht es. Das ist der Hauptgrund, warum wir unsere Zeit verbringen mit dem Herrn, warum wir ihn suchen. Nicht, weil wir sagen, Herr, morgen habe ich Hauskreis, bitte gib mir eine wunderbare Botschaft. Am Sonntag soll ich predigen, am Sonntag soll ich Lobpreis halten. Gib mir etwas. Nein, wir suchen nicht Gott für den Dienst zuallererst. Wir suchen ihn um seiner selbst willen. Wir suchen ihn, weil er ist Gott und weil er uns gerufen hat, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und in der Apostel heißt es, Jesus berief seine Jünger. Dann hat er große Pläne, die sollten Gemeinde bauen, die sollten die Welt evangelisieren. Aber was sagt die Schrift? Er berief seine 12, damit sie bei ihm seien und dass er sie aussende, um zu predigen. Was war das Erste? Gemeinschaft, bei ihm zu sein. Wir sind nicht eine Arbeitsarmee oder eine Arbeitsbrigade für den Herrn. Wir sind gerufen, seine Liebhaber zu sein. Und aus dieser Beziehung heraus werden wir dann Menschen dienen. Aber es beginnt, dass wir erlauben, ihm einfach Raum zu geben in uns und sein Werk zu tun und uns zu beschenken, uns zu tränken und die Bedürfnisse unseres Herzens zu stillen. Das ist die Sehnsucht Gottes. Und so viele können sich diese Bedürfnisse nicht eingestehen und sie versuchen das zu überspielen und dann aber doch auf heimliche Art und Weise versuchen sie dann doch wieder auf eigenen Wegen diese Bedürfnisse zu stillen. Ihr Lieben, das sind Dinge, die kann nur Gott beantworten. Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Wertgefühl, Identität. Das Gefühl zu haben, du bist wertvoll, du bist wichtig, du zählst in diesem Leben. Das ist in dir. Ob du das glaubst oder nicht, es ist in dir. Das Verlangen, etwas Großes zu tun, Gott zu lieben, ist das Größte, was du tun kannst. Halleluja. Halleluja. Ich kenne so viele junge Leute, die angezündet sind vom Heiligen Geist für den Herrn und sie träumen von einem großen Dienst. Ich sage, komm, begrab das und träume von einer tiefen Beziehung zu Gott. Werde wie Mose ein Freund Gottes. Und da heraus wird der Dienst kommen. Und er wird so groß sein und so umfangreich, wie Gott es für dich vorgesehen hat. Und wenn andere einen größeren Dienst haben, das heißt nicht, dass sie wichtiger sind und dass sie wertvoller sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gott in seiner Weisheit, er verteilt Dienste. Und alle, die keine Sicherheit haben, die nicht ruhen in Gott, die keine eigene Identität als Sohn Gottes, als Tochter des Allerhöchsten haben, sie schauen auf Menschen und sie beneiden Menschen. Oh, ich wünschte, ich könnte so singen wie der, ich könnte so beten wie die, ich könnte so predigen wie der, ich könnte Stadien füllen wie der. Sie wollen immer irgendwie sich nach anderen ausstrecken und möchten irgendwie so sein wie die. Wenn du von der Liebe Gottes berührt wirst, du hast kein Verlangen mehr, ein anderer zu werden. Du weißt, du sollst du sein und das ist gut so für Gott und das reicht aus. Halleluja. Du bist nicht mehr auf der Suche, du bist nicht mehr unruhig und du vergleichst dich nicht und du wünschst dir, jemand anders zu sein, sondern du bist dankbar, dass du du bist und du weißt, du bist herrlich gemacht. Amen. Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Kannst du das sagen? Kannst du das wirklich sagen? Kannst du ins Spiegel schauen und sagen, ich danke Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wenn du das nicht sagen kannst, dann ist da was krank in deinem Herzen. Aber komm zum Herrn, er ist der Heiler, er macht das in Ordnung. Das ist ein Widerspruch in sich selbst, ein Christ, der sich selber nicht ausstehen kann. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich nicht ausstehen kannst, sorry, ich möchte nicht dein Nächster sein. Wenn du nicht dich annehmen kannst und sagen kannst, ich danke Gott, dass ich wunderbar gemacht bin, ja, du wirst nicht die Liebe Gottes haben für andere Menschen. So, es beginnt alles mit ihm. Und diese Segen, diese Gemeinschaft, diese Innigkeit kommt durch den Heiligen Geist und auf keine andere Art und Weise. Nicht durch Maria, nicht durch die Heiligen und auch nicht durch den Pastor. Es kommt nur durch eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes kommt nicht einmal von Jesus, sie kommt nicht einmal vom Vater direkt. Sondern der Heilige Geist bringt sie dir. So wende dich an den Heiligen Geist. Wende dich an ihn, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sei mit euch allen. Wir sollen Gemeinschaft haben, ihn suchen. Und gestern habe ich ein bisschen erklärt, wie wir das machen. Wir erkennen an, wer er ist und wie er ist und was er vorhat. Und wie er uns dienen will und wie er ein Werk in uns tun will. Wir erkennen das an, wir glauben ihm das. Wir öffnen uns dafür, wir verlangen danach, wir begehren danach, wir beten dafür. Wir nehmen Zeit, vor ihm einfach auszuharren. Und wir empfangen im Glauben. Im Glauben heißt, bevor du es fühlst, glaubst du es, sonst ist es nicht Glauben. Bevor du es fühlst, bevor du es erlebst, du glaubst es. Und weil du es glaubst, ist deine Zeit angefüllt mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel, wie du dein Herz aufmachen kannst. So danke ihm für all das Wunderbare, was er sagt in seinem Wort. Bei dir ist die Quelle des Lebens, sagt er. Bei dir haben wir heute, glaube ich, auch gesungen. Die Quelle des Lebens ist bei ihm. So, wir müssen kommen und trinken. Und diese Worte sind uns gegeben, um uns Mut zu machen. Diese Worte sind uns gegeben, um uns zur Besinnung zu bringen. Hey, das sind nicht nur schöne religiöse Gedichte, die der David da gedichtet hat. Der spricht von Erfahrungen, von Begegnungen, von Erlebnissen mit Gott. Und diese Erlebnisse sind auch für dich da. Aber du musst kühn sein, du musst kommen. Und mit Gewissheit anklopfen, immer wieder anklopfen. Und dann wird dir aufgetan. Das ist, was Jesus gesagt hat. Immer wieder beharrlich klopfen und dranbleiben. Das ist der Hauptzweck unserer Zeit mit dem Herrn. Wir sind vor ihm um seinen Willen. Wir wollen ihm Raum geben. Wir machen die Herzenstür auf und sagen, hier bin ich. Und mach die Fortsetzung heute bei mir, wo du gestern aufgehört hast. Wir kommen zu ihm, um ihm Gelegenheit zu geben, an uns zu wirken und in uns zu wirken. Eine wunderbare Schriftstelle kommt mir in den Sinn, die das so betont und die Prioritäten richtig setzt. Das ist am Ende vom Hebräerbrief. Lass uns das mal gerade aufschlagen. Hebräer Kapitel 13. Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Wie tun wir seinen Willen? Indem er in uns schafft, was von ihm wohlgefällig ist. Du kannst nur den Willen Gottes tun, wenn er zuvor in dir geschafft hat, was ihm wohlgefällig ist. Christsein beginnt damit und das ist dann nicht nur eine einmalige Sache am Anfang und danach verschiebt sich der Akzent, es bleibt dein ganzes Leben lang. Christsein ist, wir kommen vor ihm, wir erlauben ihm in uns zu wirken und dann gehen wir raus und lassen das fließen, was wir bekommen haben. Das ist Dienst, das ist Leben aus dem Heiligen Geist. Halleluja. Und dazu sind wir alle fähig, dazu sind wir alle gerufen, weil wir haben alle die Voraussetzungen. Wir sind begnadigt, wir sind gerecht gesprochen, wir haben Zugang durch das Blut Jesu und wir haben jetzt das Wort und wir können mit Kühnheit kommen, mit Zuversicht kommen in die Gegenwart Gottes. Die Tür ist auf, der Zugang ist uns gegeben. Halleluja. Lesen wir noch ein paar wunderbare Verse. Psalm 63, Vers 5. Wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele. Mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund. Hier musst du mal ein bisschen kulturellen Hintergrund verstehen. Fett war in der damaligen Kultur und ist heute noch in bestimmten Kulturen, in Asien, ist immer noch das Fett das Allerkostbarste. Können wir nicht verstehen, als Diätbewusste, Kalorien und Low Carb und was weiß ich, alles trainierte Mitteleuropäer. Aber so musst du das verstehen. Und sagst du, wie mit Mark und Fett, oh nee, danke, bleib mir weg. Nein, er sagt, das ist das Kostbarste. So musst du das verstehen. Ja? Gesättigt wird meine Seele. Die Seele wird gesättigt, ihr Lieben. Das ist der Punkt. Durch die Gegenwart Gottes wird die Seele mit ihrem Hunger, mit ihrem Durst gesättigt. Und eine gesättigte Seele, in Gott gesättigt, ist so viel leichter in der Lage, Versuchungen, das sind ja verführerische Angebote, die Lust versprechen, Versuchungen zu widerstehen. Das Problem von Sünde ist Lust. Sünde bietet Lust an. Aber erstens Lust mit sehr viel zerstörerischen Nebenwirkungen. Entweder macht es dick oder verrückt oder abhängig oder was weiß ich. Ja? Und es bringt nie die Befriedigung, die es versprochen hat. Und deswegen musst du wieder dahin und du musst die Dosis steigern. Ob das Pornografie ist oder ob das Süßigkeiten sind oder irgendwas, du musst immer die Dosis steigern, um wieder deinen Kick zu haben. Das Problem der Sünde ist, dass es Lust anbietet. Und wir kriegen das Problem Sünde nicht in den Griff, indem wir sagen, nein, ich will keine Lust, ich stelle mich dagegen, Lust ist nichts für mich, Lust ist böse, ich will das nicht. Das ist Krampf. Die Antwort ist, wir bekommen die Lust am Herrn, wir bekommen wahre Befriedigung, wahre Sättigung. Und deswegen, wenn dann uns, stell dir vor, du hast ein köstliches Mahl genossen, also so richtig vom Allerfeinsten in einem Edelrestaurant. Und dann kommst du raus. Und dann triffst du einen Kumpel auf der Straße und sagst, ey, ich hatte dir versprochen, komm, ich lade dich ein zur Pommesbude. Currywurst mit Pommes. Du sagst, no way. Ich habe gegessen und ich habe so gut gespeist. Danke für dein wunderbares Angebot. Aber das, was ich gegessen habe, mundet mir noch so gut, das werde ich mir jetzt nicht zerstören mit der Currywurst. Sorry, aber ein andermal, aber heute nicht. Du bist gesättigt, du hast schon das. Und deswegen musst du auf dieses niedrige Lustangebot nicht eingehen. Aber wenn du leer bist, du bist bereit, über alles herzufallen. Ich habe von Leuten gelesen, irgendwo in Sibirien, die verloren waren, im Wald und die hatten nichts mehr. Zum Schluss, die haben Baumrinde abgeknabbert. Das ist ein Mensch imstande. Obwohl wir keine Tiere sind und vom Baumrinde nicht uns ernähren können. Aber wenn du ausgehungert bist, du fällst über alles her. Und wenn wir gesättigt sind, sind wir stark. Und wir können die Angebote, die die Welt immer noch anbietet, durchschauen und sagen, ich bin gesättigt, ich brauche das nicht und ich will das nicht. Und ich weiß aus Erfahrung, das ist sowieso ein großes Versprechen und dahinter kommt nichts. Und es ist eine Lüge. Wir können es sehen, aber wenn wir ausgehungert sind, wir denken nicht, sondern wir sagen, vielleicht doch, vielleicht können wir das nehmen, vielleicht kann man das irgendwie verwerten. Nein, wir verwerten nicht jeden Müll und jeden Dreck, sondern wir verwerten das Gute, das Reine, das Schöne, das Herrliche, das Klare, das Wahre, das Lichtvolle. Paulus sagt, auf diese Dinge richtet euch aus. Darüber denkt nach, was wahr ist, was rein ist, was lieblich ist, was wohllaut ist. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist das Wesen Gottes. Seine Güte, sein Erbarmen, seine Freundlichkeit, seine Klarheit, seine Unbestechlichkeit, seine Kühnheit. Halleluja, dank sei Gott, dass Jesus kein Schwächling war, der sich gebeugt hat vor den religiösen Autoritäten seiner Zeit und mit ihnen irgendwie Kumpanei und gemeinsame Sache gemacht hat, nur um ein bisschen abzukriegen vom Kuchen ihrer Anerkennung und Akzeptanz. Dank sei Gott, dass Jesus keine Kompromisse gemacht hat, sondern hat sich ferngehalten von diesem religiösen Zeug. Halte dich fern von allem religiösen Zeug. Halte dich fern davon und sei total klar. Rührt nichts Unreines ein, sagt der Herr, und ich werde euch annehmen. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Das ist am Ende von 2. Korinther 6. Und das heißt nicht, wenn ihr brav seid, ändere ich meine Gesinnung und dann habe ich euch lieb. Nein. Gottes Herz ändert sich durch dein Verhalten nicht. Aber die Fähigkeit, Gemeinschaft zu haben, wird beeinträchtigt. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn du denkst, dass dein Verhalten Gottes Herz beeinflusst, dann bist du auf einem Gesetzestrip und du versuchst, dir Liebe zu verdienen. Aber hier geht es um meine Fähigkeit, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Darum geht es. Gottes Herz ist immer gleich. Gottes Herz zu dir ist jetzt nicht anders als vor deiner Begehung. Es ist maximale Liebe. Nur er ist glücklicher deswegen, weil er jetzt anfangen kann, diese Liebe dir mitzuteilen. Vorher warst du völlig taub dafür und konntest nichts empfangen. Halleluja, jetzt fängst du an, ein empfangsfähiges Herz zu bekommen. Und es ist deine Aufgabe, Gott zu erlauben, am Zustand deines Herzens weiterzuarbeiten. Das ist deine Aufgabe. So, unsere Zeit mit Gott jeden Morgen dient dazu, wir bringen ihm unser Herz. Wir wollen lernen zu empfangen, wir wollen lernen, uns dienen zu lassen, wir wollen lernen, von diesem Strom der Wonne zu trinken. Psalm 17, Vers 15. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Er redet von einer Begegnung mit Gott, wo man ihn sehen kann. Und das ist so erfrischend und so belebend, dass er sagt, er wird gesättigt. Glückselig der, den du erwählst und herannahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt mit dem Guten deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Psalm 65, Vers 4. Psalm 90, das wird sein. Sättige uns früh mit deiner Güte, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Halleluja. Es gibt ein sehr markantes Zitat von einem Mann Gottes, den ich sehr schätze und der mich schon viele Male sehr inspiriert hat. Habt ihr schon mal von Georg Müller gehört? Mhm. Georg Müller, einer der größten Männer Gottes, die jemals aus Deutschland hervorgekommen sind. Leider kennen ihn ganz viele nicht, weil er auch in England gelebt und gewirkt hat. Das hing mit der religiösen Engstirnigkeit von Preußen zusammen und er brauchte für das, was Gott durch ihn tun wollte, eine andere Atmosphäre und so ging er nach England. Und dort hat er ein gewaltiges Werk getan. Ein gewaltiges Werk, das hoch geschätzt wird, heute immer noch in der englischsprachigen christlichen Welt. Und hat einen sehr guten Namen. Und dieser Mann war sehr beschäftigt, extrem beschäftigt. Und Leute kamen aus der ganzen Welt, um nur ein paar Minuten mit diesem Mann Zeit zu verbringen. Und er war sehr aktiv und er hat sehr viel getan für das Reich Gottes. Gewaltiges. Man kennt die Waisenhäuser, aber er hat sehr viel mehr getan für das Reich Gottes. Und im hohen Alter, als wenn andere sich zur Rente setzen, als er dann die Leitung seiner Waisenhäuser abgegeben hat an seinen Schwiegersohn, weißt du, was er gemacht hat? Er ging nicht an einen Teich mit der Angel und hat angefangen, irgendwie nichts zu tun, sondern er fing an, eine Weltreise zu machen. Und für über 10 Jahre reiste er durch die ganze Welt und hat zu vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium verkündigt. Ein Mann Gottes, der bis zum letzten Tag wirklich im Gebet war und in der Gegenwart Gottes war und jeden Sonntag im hohen Alter von Ende 80, glaube ich, er ist mit 92 gestorben, jeden Sonntag hat er gepredigt, jeden Sonntag. Er war extrem beschäftigt. Und eins seiner Aussprüche ist, meine erste Pflicht am Morgen ist dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist in Gott. Das ist ziemlich wortwörtlich. Das ist meine erste Pflicht am Morgen, dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist in Gott. Also das ist ein provokanter Ausspruch, weil das liegt danach. Er glaubte, dass es in seiner Verantwortung ist, dass seine Seele glücklich ist in Gott. Wir können sagen, ja bitte Gott, wenn du willst, dass meine Seele glücklich ist in dir, ich habe nichts dagegen, dann bitte mach mal. Er glaubte, dass das was mit Verantwortung zu tun hat, mit Fleiß, mit Disziplin, mit Regelmäßigkeit, mit Prioritäten, mit Glauben, mit Erwarten, mit Ausschauen und Zeit verbringen mit Gott. Eine andere Sicht von Christen, als viele heute haben. Es ist seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass seine Seele glücklich ist in Gott. Und wenn du von ihm liest und von seinen geistlichen Schätzen zuerst, dann weißt du, sein Geheimnis war ganz simpel, war eins. Nachsinnen über das Wort Gottes. Das war sein ganzes Ding. Alles, was er gemacht hat, kam aus dieser einen Wahrheit, die er in jungen Jahren gehört hat in einer kleinen Kapelle in England. Jemand hat darüber gepredigt. Das hat bei ihm so eingeschlagen und hat dann angefangen, diesen Lebensstil zu kultivieren. Nachsinnen über das Wort Gottes. Psalm 1, Josua 1, Vers 8. Da steht es geschrieben. Und das ist der Weg, um geistlich erfolgreich zu sein. Das ist der Weg, um fruchtbar zu sein und nicht auszubrennen. Weil er nichts von sich gegeben hat, sondern das gegeben hat, was Gott ihm gegeben hat. Halleluja. Dieser Mann hat es verstanden, wie man sich Gott naht und wie man sich ihm hingibt und wie die Seele erquickt und belebt wird und dann auch als, sage ich mal, unvermeidbare Abfallprodukte Glauben bekommen hat für große Projekte. Ein Vorbild des Glaubens, dieser Mann. Und er hatte diese Beziehung zu Gott, diese Nähe. Und er wusste, es kommt durch das Wort und durch den Geist Gottes, der das Wort lebendig macht. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Heilige Geist macht das geschriebene Wort Gottes zu leben in deinem Herzen, sodass du dich freuen kannst, wie David sagt. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute gemacht hat. Ihr Lieben, wir können alle noch wachsen in der Fähigkeit, über das Wort Gottes begeistert zu sein, über das Wort Gottes uns zu freuen und es wie ein Schatz zu haben und einfach uns daran zu laben. Psalm 27, David, eins habe ich erbeten, danach trachte ich. Wieder dasselbe. Hat einen Wunsch. Aber dann hat er sich gesagt, hey, du hast meinen Wunsch gehört und wenn das von dir ist und wenn du den erfüllen willst, bitte, dann mach es. Ich bin jetzt bereit. Nein, nachdem er diesen Wunsch gefasst hat, hat er einen Lebensstil entwickelt, dem nachzugehen. Danach trachte ich. Danach trachte ich. Das ist ein sich ausstrecken nach Gott und vor Gott kommen mit Verheißungen und ihm sagen, du hast gesagt. Und davon habe ich schon ein bisschen Vorgeschmack erlebt und es hat schon etwas sich getan, aber es gibt noch so viel mehr und ich will es haben und hier bin ich. Und wirke du in mir, dass ich fähig bin, dass das Maß meiner Empfangsfähigkeit wächst. Das ist geistiges Wachstum. Das Maß, wie wir von Gott empfangen können, wächst. Das ist geistiges Wachstum. Manche Leute haben keine Ahnung, was geistiges Wachstum ist. Und sie denken, die Fähigkeit, ein paar Bibelverse irgendwie oder irgendwelche geistlichen Theorien wiedergeben zu können. Nein, geistiges Wachstum ist, das Maß, wie wir nehmen können von Gott, wird größer. Und es fließt durch uns. Das ist unsere Berufung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist die Berufung. So, wonach trachtet er? Er trachtet alle Tage im Haus des Herrn zu sein. Ja, wie, wollte der im Tempel wohnen oder was? Ja, sehr ungemütliche, zugige Angelegenheit. Ja. Kalt und unbequem. Nein, das war nicht sein Verständnis. Wenn er sagt, im Tempel, dann meint er die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Alle Tage in der Gegenwart Gottes zu sein, um anzuschauen die Lieblichkeiten des Herrn. Um die anzuschauen, um etwas zu sehen. Er wollte etwas sehen. Er sagt, ich bin im Heiligtum und schaue aus und begehre deine Herrlichkeit und deine Macht zu sehen. Er wartet, er schaut auf. Die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler. Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft und sie laufen und sie werden nicht müde. Halleluja. Das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Auf den Herrn zu harren, auf den Herrn zu warten, heißt sich hinzugeben der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er wird kommen, früher oder später wird er kommen und er wird ein Werk in uns tun. Und dann wollen wir dranbleiben und ihm erlauben, dieses Werk zu vertiefen. So David hatte diese Sehnsucht, dieses Grandiose, dieses inspirierende, belebende, erfrischende, sättigende von Gott zu sehen. Neutestamentliche Parallelstelle für mich, die steht sicherlich nicht in der Bibel als Parallelstelle, aber wenn du mit dem Heiligen Geist eine Bibel liest, dann bekommst du eigene Parallelstellen, auf die die Leute, die mit viel Sprachwissen an der Bibel gearbeitet haben, ohne Beziehung mit dem Heiligen Geist, Parallelstellen, die sie nie kriegen würden. Manchmal sind Parallelstellen absolut gesalbt und gesegnet und hilfreich, aber der Heilige Geist hat eigene Parallelstellen und hat Gemeinschaft mit ihm. Und dann kommt eine Schriftstelle und dann kommt aus einer anderen Ecke eine andere Schriftstelle und du kombinierst die beiden und wow, du hast Offenbarung und du verstehst etwas, was du vorher nie gesehen hast. Und das steht in keinem Buch, aber es kommt vom Heiligen Geist und es ist mit dir dein Leben lang und es inspiriert dich. So, meine Parallelstelle zu Psalm 27, Vers 4 ist Johannes 17, Vers 24. Ich will, dass sie bei mir sind, sagt Jesus. Und ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat ein Verlangen, dass man seine Herrlichkeit sieht. Was mir sagt, erstens, er hat eine Herrlichkeit. Und zweitens, man kann sie sehen. Und drittens, ich soll sie sehen. Ich bin unter Befehl. Ich soll die Herrlichkeit sehen. Und die Herrlichkeit ist, was meine Seele sättigt. Wie heißt es in Jesaja irgendwo? Sie laben sich an seiner Herrlichkeit. Ein Wort, was man heute kaum noch irgendwie benutzt, aber es bedeutet, das Köstlichste zu genießen, was man sich vorstellen kann. Wir laben uns an der Herrlichkeit Gottes. So viele Gläubige haben überhaupt keine Ahnung, wenn ich so etwas erwähne, was das sein könnte. Und sie schauen mich an und denken, von was redet der Mann? Kann er nicht mal was Praktisches bringen? Es gibt nichts praktischer als diese Botschaft. Amen. Praktischer geht's nicht. Und wenn du sagst, ich verstehe nur Bahnhof, wunderbar, geh zum Heiligen Geist und sag, ich verstehe nur Bahnhof. Das stimmt bei mir nicht, ich verstehe nur Bahnhof, aber du bist da, mich in alle Wahrheit zu führen. So erkläre mir, zeige mir, von was ist hier die Rede und wie funktioniert das und was muss bei mir anders werden und welcher Hebel muss umgelegt werden, damit ich endlich einmal etwas empfange. Und nicht immer nur im Glauben, ja, weiß ich, Gott hat mich lieb. Davon kannst du nicht leben. Du kannst nur leben von dem, was du in dir wirklich an Schatz angesammelt hast. Und wir sollen Schätze sammeln bei Gott. Schätze, die nicht geraubt werden können. Niemand kann dir das rauben. Die können dich ins Gefängnis stecken, die können schlecht über dich schreiben, die können dich verurteilen, sonst was machen. Die Schätze werden immer mitgehen, wo du bist. Das war der Schlüssel der ersten Gemeinde. Deswegen hatten die keine Angst vor Verfolgung, vor Nero und seinen Grausamkeiten. Weil sie dieses Leben aus der Quelle, dieses Leben in der Gegenwart Gottes, weil sie das hatten. So, Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir uns an ihm laben, dass er uns immer kostbarer wird. Das will Jesus. Und nebenbei, in dem Ganzen werden wir verändert. Wir schauen seine Herrlichkeit, sagt Paulus, durch den Geist Gottes und wir werden verwandelt in dasselbe Bild. In welches Bild? In das Bild, das wir sehen. Ihr Lieben, das geht auch in die negative Richtung. Schau du Soaps und Blood, Sex und Crime und das ist, was du werden wirst. Aber schau die Herrlichkeit Gottes an und das ist, was du werden wirst. Wir können uns nicht nähren von dem Gift und dem Dreck dieser Welt und hoffen, wir wachsen in unserer Liebesbeziehung zum Herrn und wir sind ein Segen für andere Leute. Das kann nicht funktionieren. Und viele Leute sind auf diesem falschen Trip und betrügen sich selber. Paulus sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das muss er ernten. Du sähst deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und deine Träume und deine Fantasien und Sehnsüchte in billige Soaps. Und das ist, was du werden willst. Trivial und platt und stumpf und ohne Gespür für die Herrlichkeit Gottes, ohne Faszination von Gott und ohne Verständnis, dass du ein Ewigkeitswesen bist. All das geht baden geht unter, wird dir geraubt werden, wenn du dich vom Geist dieser Welt berieseln lässt. So nicht aus Gesetzlichkeit. Und wenn ich mein Herz bewahren will, habe ich keine Zeit für solchen Dreck. Weil ich etwas Köstlicheres, etwas Besseres genommen habe. Denk an das gute Menü im Restaurant und dann kommt die Einladung zur Pommesbude. Ich sage, danke, nee, ich brauche das nicht. Gesättigt in Gott durch den Heiligen Geist. Und wenn es Zeit wäre, dann kämen wir jetzt Teil 2, aber ich denke, ich werde es nur erwähnen und ihr könnt das selber studieren. Weil alles in Gott durch den Heiligen Geist kommt. Deswegen dieses Flehen von Paulus, ist viel mehr als eine Warnung, es ist ein Flehen. Bitte, bitte, bitte betrübt nicht den Heiligen Geist. Weil wenn ihr den Heiligen Geist betrübt, dann ist Schluss mit lustig. Dann kann er nicht mehr euch dienen. Diese Ströme hören auf zu fließen, beziehungsweise die hören auf bei euch anzukommen und ihr könnt nicht mehr aus Gott leben und ihr müsst aus dem Dreck dieser Welt euch ernähren. Betrübt nicht. Lest die Bibel in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und dann hörst du das förmlich, dieses Flehen. Bitte betrübt nicht den Heiligen Geist. Tut das nicht. Weil ihr dadurch euch einen Verlust erleiden werdet, der einfach so schmerzhaft ist und so tief ist. Tut es nicht. Und wenn du diese Textpassage in Epheser 4 von Abvers 27 bis unten runter studierst, dann siehst du, die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, das sind die Dinge, die dem Teufel Raum machen. Und das sind alles nicht in unseren Augen große Dinge. Manche Leute denken, dem Teufel Raum machen, das heißt also, ich trete einer spiritistischen Sekte bei oder ich werde Terrorist oder überfalle eine Bank oder gehe ins Bordell oder so ganz schreckliche Dinge. Nein, es sind Dinge, die von vielen für völlig normal angesehen werden. Andere anzuschreien, zornig zu sein, nicht zu vergeben, gehässig und lästerlich und verachtet und richtend zu reden über andere. Diese Kategorie von Sünde sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und das ist der Grund, warum es in manchen Gemeinden überhaupt kein Wirken des Heiligen Geistes gibt. Weil es dort nur Intrigen und Ränkespiel gibt und schlecht reden und hinterm Rücken und Unehrlichkeit und Heuchelei und außen vorne schön und hinten nur hässliche Rede. Das ist der Grund, warum Teenagerkinder in manchen Gemeinden reihenweise die Gemeinde verlassen. Weil sie die Heuchelei ihrer Eltern nicht mehr ertragen können. Die sehen ihren Vater, am Sonntagmittag steht der Pastor in der Tür. Danke, Pastor, schönes Wort, gut gepredigt. Und zu Hause sagt der Vater, was er wirklich denkt, in Gegenwart seiner Kinder. Und sie finden nicht die Gnade, ihn nicht zu verachten. Sie finden nicht die Gnade, ihn nicht zu verachten. Und er provoziert sie zu einer Rebellion und zu einer Auflehnung gegen Gott. Das ist, wie es geschieht in vielen Gemeinden. Sie haben große Sprüche und große Programme. Lasst uns die Stadt erreichen, lasst uns die Nation transformieren und merken nicht, wie ihre eigene Jugend durch die Hintertür verschwindet und unternehmen nichts dagegen. Bevor wir die Stadt erreichen, lasst uns unsere Kinder erreichen, lasst uns unsere Jugendlichen erreichen. Lasst dafür sorgen, dass wir glaubhafte Vorbilder sind und dass wir ihnen kein Anstoß sind. Weil ich sie sagen kann, wenn ich einmal groß bin, ich will Gott vertrauen wie mein Vater, wie meine Mutter. Ich will so mit ihm leben, wie ich das bei meinen Eltern gesehen habe. Das ist die wirksamste Art und Weise, wie wir unsere Kinder prägen können, durch Vorbild. So, alles, was den Heiligen Geist betrübt, ist das, was dem Teufel Raum macht. Zorn, Verleumdung. Ja? Lästerung kann auch übersetzt werden oder verstanden werden als Verleumdung. Wie viel Verleumdung und negatives Gerede gibt es im Volke Gottes? Und wie leicht fällt es manchen Christen, einfach Rufmord zu begehen und hässliche Geschichten zu erfinden oder, wenn sie die gehört haben, bedenkenlos weiterzugehen über Boten Gottes? Wie leicht fällt es vielen? Warum? Weil da keine Furcht des Herrn ist, weil da kein Verständnis ist. Gott hasst diese Dinge. Sie verstehen das nicht. Sie kennen Gott nicht wirklich. Weil sie so weit weg sind von ihm. Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Nur wenn wir in die Nähe Gottes suchen, werden wir sehfähig für seine Herrlichkeit. Wenn wir weit weg sind, wir sehen nicht seine Herrlichkeit. Und sicherlich ist diese Liste nur ein Beispiel, die ist nicht komplett. Ich glaube, dass wir genauso den Heiligen Geist betrügen, wenn wir uns irgendwelchen geistlichen Schmutz ausliefern, irgendwelchen Dingen, die interessant klingen, aber die total gegen Gott, gegen Gottes Wort, gegen sein Wesen sind. Aber hier ist schon eine Liste, die ist schon mal sehr, sehr hilfreich und gibt uns einen Anhaltspunkt einfach. Es geht um die Beziehungen mit anderen Menschen. Und Gott bewertet diese Dinge, die wir normal finden, von denen wir manchmal glauben, das gehört zum Leben dazu, die bewertet er ganz anders. Nach der Bibel, in christlichen Häusern wird nicht geschrien. Schreien ist etwas, was den Heiligen Geist betrübt, sagt die Bibel. Zornig sein, nicht vergeben wollen, sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Gestern hörte ich eine Geschichte von einem jungen Mann, der in größten Nöten ist. Und er kennt den Herrn und sagt, nein, vergeben werde ich nicht. Ja, hallo, hast du dein Leben lebt, dann musst du vergeben. Da gibt es ja gar keine andere Wahl. Weil das Wort würde sagen, wenn wir nicht vergeben, Gott selber schickt uns ins Gefängnis und dann kommen noch Folterknechte regelmäßig zu Besuch. Nein, das würde Gott nie tun. Du glaubst an einen Fantasiegott, nicht an den Gott der Bibel. Sag mal, ich dachte, Gott ist Liebe, genau. Und weil er die anderen genauso liebt wie dich, deswegen will er, dass du ihn vergibst. Gott ist Liebe, auch für die anderen. Und deswegen verlangt er von dir, nach all dem, was du erlebt hast an Vergebung, dass du jetzt auch vergibst. Weil du hast so einen riesen Berg Schulden vergeben bekommen und jetzt diese kleinen Peanuts, wo jemand dich nicht so geliebt hat, wie du es wolltest. Jetzt sollst du vergeben. Das will Gott und darauf besteht er. Und um dich richtig zu motivieren, sagt er, pass auf, wenn du das nicht tust, das sind die Konsequenzen. Okay, ich tue es. Das ist Liebe. Er verbindet seine Warnung mit Konsequenzen. Das muss ja nicht auf dich kommen. Sei nur klug, lass dich beraten und vergib zu allen Menschen. Und dann ist gut. Und du wirst nie das Gefängnis von ihnen sehen. Und die Folterknechte wirst du auch nicht treffen. Und alles ist gut. Das ist Liebe, dich zu bewahren. Das ist Liebe, zu sagen, das werden die Konsequenzen sein, wenn du diese Gebote übertrittst. Aus lauter Liebe redet Gott so. So, wenn wir eine Beziehung zum Heiligen Geist entwickeln wollen, dann lass uns sensibel sein für diese Dinge. Lass uns doch beten. Heiliger Geist, öffne mir die Augen für die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben. Das wäre doch ein gutes Gebet. Und weißt du was? Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben hast du eine echte Gebetserhörung. Weil diese Art von Gebete werden erhört werden. 100%. Weil niemand hat mehr Interesse daran, dass die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, aus deinem Leben kommen, als Gott selber. Niemand hat größeres Interesse. Sein Verlangen, dir Gutes zu tun und auch sein Verlangen, dem Heiligen Geist Gutes zu tun, ist so viel größer als dein Verlangen. Und dieses Gebet wird erhört werden. So, nochmal zum Mitschreiben. Herr, mach, öffne mir die Augen für die Dinge in meinem Leben, die den Heiligen Geist betrüben. Das wäre so ein gutes Gebet. Wir brauchen den Heiligen Geist. Einer der Dienste des Heiligen Geistes ist, uns von Sünde zu überführen. Das ist ein ganz notwendiger, wichtiger Dienst, uns von Sünde zu überführen. Das heißt, uns die Augen aufzumachen. Aber Überführung ist viel mehr. Überführung ist nicht nur, uns zu zeigen, was wir falsch gemacht haben. Überführung aus dem Heiligen Geist geht immer einher mit Verlangen, es jetzt in Ordnung zu bringen. Und deswegen ist das eine gewaltige geistliche Katastrophe, dass wir jetzt diese schreckliche Lehre haben von Joseph Prinz, der sagt, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Das ist eine solche Beraubung für das Volk Gottes. Ich weiß nicht, wie das Buch auf Deutsch heißt, aber es gibt es sogar auf Deutsch, im Englischen Destined to Reign. Und da sagt er ganz klar, jemand kommt zu ihm, So schreibt er. Pastor, was ist der Unterschied? Woran kann ich den Unterschied erkennen zwischen der Verdammnis vom Teufel und der Überführung vom Heiligen Geist? Was für eine brillante Frage. Eine wichtige Frage, die jeder Neubekehrte stellen sollte und unbedingt schnellstens beantwortet bekommen sollte. Weil da ist ein Unterschied. Und der ist wichtig. Und wir stehen gegen Verdammnis. Aber wir sind offen für Überführung. Und was ist die Antwort von diesem Pastor und seiner großen Gemeinde? Ganz einfach. Der Heilige Geist überführt niemals von Sünde. In anderen Worten, wenn du sowas erlebst, ist es der Teufel und das musst du widerstehen. Das ist ja die Konsequenz daraus. Und das heißt, Gläubige werden dazu aufgerufen, dem Heiligen Geist zu widerstehen. Das ist eines der schrecklichsten, zerstörerischen Irrlehren, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Ich befürchte, es gibt noch viel schlimmere in Zukunft, aber das ist im Moment einmal ein Gipfel. Heilige Geist überführt nicht von Sünde, bitte. Das tut er nur bei der Bekehrung, dann bekehrst du dich und dann redet er niemals mehr über deine Sünde, hallo? Jede Charakterveränderung, jeder Fortschritt in der Heiligung beginnt damit, dass der Heilige Geist dir die Augen auftut über Dinge, die du bis jetzt übersehen hattest oder die du für normal gehalten hast, mit deinen Reden, mit deiner Fantasie, mit deinem Verhalten, ich weiß nicht was. Und auf einmal siehst du, das passt nicht. Das ist nicht Christusgemäß, das ist nicht dem Wort gemäß, das gefällt Gott nicht. Und dann bist du eingeladen und sogar motiviert, das rauszutun aus deinem Leben. Du tust Buße, du sagst, hey, das darf nicht mehr sein, das tut mir so leid, das ist verkehrt, ich will das nicht mehr. Und du kehrst dich davon ab. Ohne Überführung von Sünde gibt es keinen Fortschritt in der Heiligung. Ist das, verstehen wir das? Und dann verstehst du, wie fatal das ist, dass dieser Mann sich hinstellt von seiner Kanzel in seiner großen Gemeinde und jetzt weltweit das verkündet. Das sind Bestseller und die Leute fliegen auf dieses Zeug. Und da stehen sicherlich viele, viele gute Dinge drin. Aber diese Sache ist tödlich. Das ist immer die Art des Teufels, das Gift in eine gute Mahlzeit zu verpacken. Da steht nie eine Flasche E605 auf dem Tisch, pur. Ja, mit Totenkopf und gekreuzte Knochen und jeder sieht das Gift. Das wird als tödliche, aber geheime Dosis untergemischt, unter leckere Dinge. So, wir glauben, dass Überführung notwendig ist, dass es ein Akt der Liebe ist und dass wir es brauchen. Jesus sagt, ich überführe alle, die ich liebe. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, Johannes Offenbarung, irgendwo Kapitel 3. Alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. So, Überführung und Züchtigung ist ein Werk der Liebe. Ja, wenn wir das glauben, dann lass uns echt sein und sagen, Herr, zeig mir deine ganze Liebe, überführe mich. Wann hast du das letzte Mal gebetet um Überführung? Wenn du verstehst, wie dringend du das brauchst, du wirst regelmäßig beten, egal, ob jetzt mit diesem Bibelvers oder Psalm 43, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Oder ob du sagst, Herr, ich will dein Licht haben. Oder ob du betest, Herr, lehre mich zu hassen, was du hast. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Und dann fragen die Leute, ja, wo ist die Bibelstelle? Wo steht das in der Bibel? Ja, das ist ein Gebet, das kommt von Hebräer 1, Vers 8. Jesus sagt, er hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das sagt Jesus von sich. Ich bin sein Nachahmer. Was heißt das? Ich soll lernen, Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit, die Verachtung, die Abwendung, das Ignorieren der göttlichen Maßstäbe, das soll ich hassen. So, ich bete, Herr, lehre mich, das Gute zu lieben und lehre mich, das Böse zu hassen. Und weil ich ein bisschen nach vielen Jahren Beten in dieser Hinsicht ein bisschen kleine Fortschritte gemacht haben. Deswegen predige ich so, wie ich predige. Und manche Leute verstehen das nicht. Und sagen, ja, der ist ja total vehement. Und was redet der für Dinge? Diesen Jesus kenne ich gar nicht. So haben wir Jesus nie kennengelernt. Dann wird es Zeit, dass du ihn kennenlernst.
Amen.
Und wegkommst von deiner Mickey Mouse Light-Version. Die Demo-Version von dem original ungezähnten Jesus aus dem Neuen Testament mit den Augen wie Feuerflammen. Diesen müssen wir kennen. Gott sagt, auf den will ich blicken, der zittert vor meinem Wort. Wir haben verloren, diese Kunst, vor dem Wort Gottes zu zittern. Wir bügeln das alles glatt mit einer vermeintlichen Gnade. Wir müssen Gott wirklich kennenlernen, wie er ist. Und dann wird heiliger Eifer sein in unser, für unser Leben und danach für die Gemeinde. Und das wird gewissen den Leuten nicht gefallen in unserem Lande. Aber das ist ihr Problem und nicht unser Problem. Halleluja. Der Herr schenke Gnade und geöffnete Augen, dass wir die wirklich sehen, das Verlangen Gottes. Wir sollen nicht seinen Heiligen Geist betrüben, weil wir sollen wachsen, wir sollen Fortschritte machen, wir sollen in die Reife kommen, wir sollen stabil werden und wir sollen ein Segen werden für diese Welt. Gott hat so viel in petto für die Gemeinde. Segnungen, die er hat für die Gemeinde, die in die Welt gehen sollen. Mächtige Segnungen, die zurückgehalten werden, weil die Gemeinde immer noch Kindergarten ist. Und du warst nicht so nett zu mir, wie du nett sein solltest zu mir. Und das halte ich dir jetzt vor und ich werde dir nicht vergeben. Und solchen Kindergarten. Und ihr habt mir meinen Dienst weggenommen. Nein, lieber Anbetungsleiter, weil es Chaos in deiner Familie gab, Chaos gab in deinem eigenen Leben, weil du nicht klar kamst. Deswegen haben wir dich suspendiert vom Dienst aus lauter Liebe. Nicht, weil wir gegen dich sind. Aber Leute kennen die gerechten Ordnungen Gottes nicht und sie fühlen sich sofort beleidigt und benachteiligt und zurückgesetzt. Statt zu sagen, oh danke, Elsen, ihr habt mich so lieb, dass ihr mich nicht weiter in meinem Pseudodienst habt laufen lassen, sondern habt Notbremse gezogen und habt mir gezeigt, ich muss erstmal mein Leben auf die Reihe bringen, bevor ich in der Gemeinde auftreten kann und kann Dinge hier verkünden oder Lobpreis leiten oder irgendeine andere leitende Aufgabe übernehmen. Das ist doch alles Liebe. So wollen wir mit dem Heiligen Geist gehen, wollen wir ihm erlauben, einfach uns zu lehren und uns aus unseren religiösen Klischees rauszuholen und uns vor allen Dingen sensibel machen für das, was ihn betrübt. In Jesaja heißt es über das Volk Gottes, sie waren widerspenstig gewesen und sie haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen und Gott selbst wurde ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie. Kann das sein? Kann Gott gegen sein eigenes Volk kämpfen? Gibt es das? Ich dachte, Gott ist Liebe. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Daran wirst du nichts ändern können und ich auch nicht. Also ist die einzige Schlussfolgerung, ich will demütig sein, weil ich will nicht einen Gott haben, der gegen mich ist, sondern einen Gott haben, der für mich ist. Halleluja. So lass uns beten, dass der Heilige Geist unser Freund wird. Und dass wir sensibel werden für die Dinge, die geheimen Dinge, die verborgenen Dinge, die wir nicht einmal selber sehen. Das ist ja das Gefährliche. Man kann mittendrin sein in Bitterkeit und hat keine Ahnung davon. Man sieht es nicht. Aber Gott sieht es und die Auswirkungen sind da. Und er will uns die Augen auftun und will uns sensibel machen. Und wenn wir ihn suchen und uns danach ausstrecken, hilft mir zu sehen, was in meinem Leben dich betrübt. Er wird es zeigen und wir werden lernen und wir werden uns reinigen und wir werden wachsen und mehr ein Gefäß werden für seine Ehre und mehr ein Segen sein für andere. Das ist sein Verlangen, das ist seine Sehnsucht. So wollen wir uns danach ausstrecken, den Heiligen Geist zu respektieren, zu einem ehrfürchtigen Freund zu machen, zu dem wir aufblicken und von dem wir uns lieben und leiten und korrigieren und zurechtbringen lassen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist. Er ist uns alles. Ohne ihn können wir gar nichts. Und deswegen bitten wir dich, öffne uns die Augen und hilf uns, wie wir eine reale Beziehung zu ihm haben können, wie wir wirklich mit ihm leben können, wie wir ihm gefallen können, wie wir ihn nicht länger betrüben und dämpfen und in die Ecke drücken, sondern ihm volle Freiheit geben, sein Werk in uns zu tun, in unseren eigenen Herzen. So öffne uns die Augen, Vater. Zeig du uns, wo die Dinge sind. Zeig du uns. Lass uns sensibel sein, auch wenn wir korrigiert werden, ermahnt werden durch Geschwister. Hilf uns, deine Liebe dahinter zu sehen. Hilf uns, nicht beleidigt zu reagieren, nicht aggressiv zu reagieren, nicht zurückzuschießen, sondern offen zu sein und die Ermahnung anzunehmen und von dir uns zeigen zu lassen, was da dran ist. Danke, dass du uns demütig machst. Danke, dass du uns bereit machst, der Wahrheit uns zu stellen und nicht mehr wegzulaufen. Wir wollen Freund der Wahrheit sein, weil Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Und wir können nicht in Lüge leben und im Widerstand gegen die Wahrheit und Freundschaft mit dir haben. Das passt nicht. das machst du nicht mehr, weil du kein Geist der Heuchelei bist, sondern Geist der Wahrheit. So hilf du uns. Und danke für deine Gnade, danke für deine Vergebung, danke für deine Freundlichkeit, danke, dass du unser Helfer bist, unser Beistand, der, auf den wir uns verlassen können, der uns erzieht und prägt und Christus in uns hervorbringt. Wir vertrauen dir und wir wollen mit dir leben und wir wollen dich tiefer kennenlernen, wollen Freunde von dir werden. Hilf du uns und danke für deine Bereitschaft. Halleluja. Amen, 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 Amen. Halleluja. Halleluja.